Hallo und herzlich willkommen zu einer Live-Podcast-Folge unseres Wirtschaftswoche-Podcasts Börsenwoche. Mein Name ist Philipp Frohn und ich bin Redakteur im Geldressort der Wirtschaftswoche. Und mit mir im Studio drüben ist mein wunderbarer Kollege Felix Petruschke. Hi Felix.
Servus Philipp. Schön, dich mal nicht nur zu hören, sondern auch zu sehen.
Ja, genau. Heute ist ja einiges besonders hier bei uns im wunderschönen Düsseldorfer Studio. Du bist nämlich tatsächlich mal leibhaftig hier vor Ort und nicht immer aus München zugeschaltet. Und ja, nicht nur das. In dieser Börsenwoche-Sonderfolge hier auf LinkedIn, übrigens eine Premiere, muss man sagen, wollen wir nämlich all eure Fragen rund um Geldanlage beantworten. Alles, was ihr zu Aktien, Anleihen, Tagesgeld und Festgeld wissen wolltet.
Genau. In den vergangenen Wochen haben wir euch immer wieder gebeten, uns Fragen zu stellen zu allen Themen rund um Finanzen, die euch irgendwie unter den Nägeln brennen. Und da kam auch einiges zusammen, erfreulicherweise. Sollten jetzt noch während unseres Livestreams weitere Fragen auftauchen, schreibt sie gerne in die Kommentare. Wir schauen da immer wieder mal rein, sammeln die Fragen und tun sie dann selbstverständlich auch sehr gerne beantworten.
Genau, und für alle, die vielleicht dreisterweise an einem Mittwochnachmittag oder Mittwochvormittag vielleicht arbeiten müssen und was zum Bruttosozialprodukt beitragen wollen, die Podcast-Folge, die gibt's natürlich auch später überall zu hören, auf den gewohnten Kanälen. Und ja, wir müssen natürlich erstmal sagen, vielen lieben Dank an alle Hörerinnen und Hörer, die so fleißig Fragen geschickt haben und im Prinzip das Skript für diese Folge geschrieben haben, was sonst wir hier immer machen. Und wenn man sich ein bisschen dadurch diese ganzen Fragen wühlt, da kamen ja schon einige zusammen, da hat man ja schon einen ziemlich guten Eindruck bekommen, wie so gerade das Befinden der Anlegerschaft ist. Was drückt momentan auf dem Anlegerschuh? Was wollen die Leute wissen? Und da sieht man ganz klar, dass sich da schon einiges geändert hat. Vor ein paar Jahren wären wahrscheinlich noch ganz, ganz, ganz viele Fragen rund um Aktien gekommen, die auch jetzt zum Teil ankamen. Aber vor allem sieht man, das Thema Zinsen ist für viele interessant. Und deshalb wollen wir jetzt heute in dieser Sonderfolge mal darüber sprechen, was so beim Comeback für ein Tagesgeld halt noch zu erwarten ist, wie Anleger sich jetzt mit Zinsen das hohe Zinsniveau sichern, wann der richtige Zeitpunkt überhaupt ist, um an der Börse durchzustarten und ob ein Immobilienkauf jetzt gerade, wo die Preise ja schon deutlich zurückgegangen sind, sich jetzt wieder lohnt und rechnet.
Sehr schön, Philipp. Vielen Dank dir. Vielleicht kurz zum Start noch ein weiterer Hinweis, denn diese Woche ist auch für die Printredaktion der Wirtschaftswoche eine ganz besondere. Denn die Wirtschaftswoche erscheint ab diesem Freitag in einem neuen Gewand. Wir machen einen kleinen Relaunch mit einem neuen Layout, mit neuen Rubriken und vielen, wie gewohnt, vielen, vielen spannenden Geschichten. Unter anderem natürlich auch von uns beiden sind Texte dabei.
Richtige Partywoche bei der Vivo. Also wer die Vivo nicht sowieso schon abonniert hat, Freitag zum Kiosk des Vertrauens zu stiefeln, wird sich lohnen. Und jetzt müssen wir ein bisschen nochmal einen kleinen Einschub machen, bevor wir an die Fragen gehen, die hier so rankamen. Und zwar müssen wir darauf hinweisen, dass wir hier im Podcast keine Anlageberatung machen, sondern der Podcast, der dient lediglich der Information und Unterhaltung. Wir können jetzt keine Haftung übernehmen für Entscheidungen, die ihr auf Grundlage von dem trefft, was wir hier erzählt haben. Also wenn ihr am Kapitalmarkt aktiv seid, dann informiert euch bitte selbst. Genau, und vielleicht sollten wir da auch nochmal kurz darauf hinweisen, dass wir das Ganze auch als ein bisschen schon mal vorbereitet haben und die Fragen, die reinkamen, so ein bisschen in Themenkomplexe organisiert haben. Und ja, Felix, es gibt ja drei Themenkomplexe, die wir identifiziert haben. Und ich würde sagen, wir starten mal mit dem einen großen, den wir einfach mal überschrieben haben mit Willkommen in der schönen neuen Zinswelt.
Genau, ist ja immer noch eine recht neue Erfahrung für viele Anleger, die seit der Finanzkrise eher mit Mika-Zinsen abgespeist wurden. Und die erste große Themenkomplex, der reinkam, war die Frage, wie funktionieren eigentlich Anleihen? Also wie kann ich von dem gestiegenen Zinsniveau über Anleihen profitieren? Und das wollen wir jetzt in den nächsten Minuten einmal systematisch durchgehen.
Es ist ja etwas komplexer alles als ein Aktienkauf, der gerade so der Generation Aktie, die in den letzten Jahren, als die Zinsen so niedrig waren, herangewachsen ist. Ne? Ich gehe in meinen Broker, kaufe eine Aktie, habe da einen Euro-Kurs stehen und fertig, entweder steht's oder fällt's. Und bei einer Anleihe ist das Ganze schon mal etwas komplexer. Also allein die Art und Weise, wie es da ausgedrückt wird, wie eine Anleihe gerade quasi an der Börse dasteht, ist ja schon mal eine andere. Also ganz grundlegend muss man sagen, dass jetzt eine Anleihe oder der Wert einer Anleihe nicht in Euro dasteht, sondern erstmal in Prozent. Also ich habe da eine Prozentangabe. So, wenn die erstmal auf den Weg gebracht wird, auf den Markt gebracht wird, dann entspricht diese Anleihe 100% des Ausgabepreises. So, und dann kann es natürlich sein, dass sich dieser Kurs auch nach unten bewegt, zum Beispiel, wenn die Zinsen steigen. Das haben wir im letzten Jahr gesehen. Also für neue Anleihen gab es auf einmal wieder deutlich höhere Zinsen, weil die Notenbanken halt die Zinswende eingeleitet haben und darunter haben halt die Kurse von alten Anleihen gelitten.
Was für viele erstmal überraschend war, muss man sagen, weil dieser Zusammenhang nicht den meisten oder vielen nicht klar war und die dann erstmal gedacht haben, oh, was ist los mit den Anleihen, war das vielleicht doch keine gute Idee. Also man muss sagen, wer jetzt vor 2-3 Jahren Anleihen gekauft hat, hat vermutlich kein sonderlich gutes Geschäft gemacht.
Genau, und bei Anleihen ist ja auch so, dass es sich ja gegenläufig entwickelt. Genau. Also wenn jetzt der Kurs fällt, dann steigt die Rendite. Und das klingt ja jetzt auch erstmal, was soll das denn? Das ist ja absolut Frage, also wie kann ich mir das genau vorstellen? Und ich habe das einfach mal rausgesucht am Beispiel einer beispielhaften Anleihe. Also Bundesanleihe mit einem Coupon von 0%. Denkst du, ja, was soll ich denn damit? Das Ding wirft 0% ab. Wenn ich jetzt aber einsteige und sage, diese alte Bundesanleihe, die möchte ich kaufen, der Kurs, der liegt gerade bei 96%, dann komme ich auf eine jährliche Rendite von 3,5%. Also wir sehen, dass dieser Abverkauf, den wir in den letzten Jahren, in den letzten Monaten und im letzten Jahr gesehen haben, dazu führt, dass auch alte Anleihen jetzt wieder durchaus Rendite abwerfen. Schade für alle, die schon längst drin waren, aber schön für Neuanleger.
Lass uns vielleicht noch einen Schritt zurückgehen, weil wir schon ganz tief drin sind. Eigentlich, du hast gerade die Staatsanleihen angesprochen, es gibt aber auch Unternehmensanleihen, also von der Allianz, BMW, gibt auch immer wieder regelmäßig Anleihen hinaus. Was ist da zu beachten, Philipp?
Genau, also man kann jetzt natürlich erstmal sagen, eine Anleihe ist an sich erstmal sicherer als eine Aktie. Ich mache da oft weniger Verluste als bei Aktien, vor allem aus einem Grund, das gilt bei Unternehmens- wie bei Staatsanleihen, wenn ich diese Anleihe bis zur Fälligkeit halte, da mache ich keinen Verlust, sondern kriege halt den Nennbetrag plus halt den Zinscoupon. So, was heißt das konkret? Die meisten Anleihen sind ja für einige Jahre nur quasi auf dem Markt festgeschrieben. Also ich habe zum Beispiel eine Staatsanleihe der Bundesrepublik Deutschland, die wird fällig 2027. Das heißt also, 2027 bekomme ich mein Geld zurück und streiche währenddessen die Zinsen ein.
Und zwar sehr, sehr sicher, weil wir jetzt nicht auch davon ausgehen, dass Deutschland bis 2027 zahlungsunfähig wird.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei und melde dich jetzt an unter work-progress.de.
Genau, das ist halt das Ding. Wenn jetzt mein Emittent pleite geht, ja, dann habe ich auch Probleme und kann dann tatsächlich mit einer Anleihe auch einen Totalverlust erleiden. Das sehen wir. Ich habe da auch noch ein Beispiel rausgesucht und zwar von Euroboden. Das ist eine Anleihe von einem Projektentwickler. Alle, die jetzt ab und zu mal die Nachrichten gelesen haben, werden festgestellt haben, dass ja die Immobilienbranche gerade ganz schön im Aufholz. Viele Bauträger fallen aus und gehen insolvent, unter anderem halt Euroboden. Und die haben halt auch Anleihen emittiert. Und momentan liegt der Kurs dabei 1,5%, also ganz, ganz, ganz knapp am Totalverlust. Ja, und da sieht man natürlich schon, ich kann auch mit einer Anleihe ziemlich auf die Schnauze fliegen.
Allerdings für die Rendite natürlich sind solche riskanteren Anleihen natürlich vielversprechender. Also vor einigen Jahren gab es ja den Fall Griechenland mit der Finanzkrise. Wer da eine Staatsanleihe von Griechenland gezeichnet hätte, hätte da recht viele Zinsen bekommen und mittlerweile auch wieder zurückbekommen. Also man kann sich da ganz gut orientieren an dem Rating der Ratingagenturen wie Moody's, Standard & Poor's, die dann eben angeben, wie sicher eine Anleihe ist.
Also daran sollte ich mich orientieren und wenn ich halt eine Unternehmensanleihe habe, die hohe Zinsen abwirft, da sollte ich dann erstmal gucken, okay, wie sicher ist dann dieser Emittent? Diese Frage kam mir auch öfter auf, ja, wie sicher sind Anleihen? Habe ich da wirklich auch die Chance, die Gefahr, 100% zu verlieren? Ja, das kann tatsächlich passieren. Aber die Sache ist halt, auch wenn jetzt der Kurs der Anleihe abgerauscht ist, heißt es nicht, dass ich einen großen Verlust erleiden muss, wenn ich die Anleihe bis zur Fälligkeit halte. Was ich halt wissen muss, ich habe halt gewisse Opportunitätskosten. Wenn ich halt eine Anleihe, die zu 1% begeben wurde, mit mir rumschleppe und das Zinsniveau mittlerweile auf 4-5% durch die Decke geschossen ist, ja, dann habe ich halt diese Zinsdifferenz, die ich halt als in Anführungsstrichen Verlust verbuchen muss, weil das Geld könnte ich auch woanders anlegen.
Wo kann man denn Anleihen am besten handeln, Philipp?
Ja, das hätte man bis vor 2 Wochen noch ganz klar einschränken müssen. Dann ist man nur bei größeren Online-Brokern Anleihen handeln kann und bei den Neobroker nicht. Das war so eine kleine Generationenfrage, ja, wenn man so möchte, ja auch. Ne? Also wenn ich bei einem Neobroker unterwegs war, hatte ich einfach faktisch keine Möglichkeit, Anleihen zu kaufen, außer über ETFs. Darauf kommen wir gleich auch noch zu sprechen. Das war ja auch eine Frage. Also da musste ich dann wirklich über einen größeren Broker gehen. Mittlerweile ist das ein bisschen anders. Scalable hat schon seit langem so ein paar Anleihen zumindest. Und jetzt vor ein paar Wochen ist ja Trade Republic, der Marktführer bei den Neobrokern, um die Ecke gekommen und hat immerhin 500 Anleihen auf den Markt gebracht, beziehungsweise auf die Plattform. Jetzt muss man sagen, ja gut, 500 ist ja ganz nett. Aber wenn ich bei einer Consorsbank zum Beispiel bin, die haben irgendwie 14.000 Anleihen oder so im Angebot. Und das zeigt halt schon nochmal, ja, wenn ich wirklich ein Interesse habe an Anleiheinvestments und zwar auch breit gestreut, dann muss ich dann vielleicht doch auf einen eher klassischeren Anbieter wechseln.
Je nachdem, wie man es machen möchte. Also viele sind natürlich von 14.000 Anleihen als Auswahl auch erstmal erschlagen. Also ist immer so eine Abwägung, wie viel brauche ich und wie viel Auswahl und wo kann ich mich noch irgendwie orientieren.
Genau, und das ganze Ding, ich meine, das sehen wir auch immer wieder, ich muss natürlich auf die Kosten schauen. Wenn ich jetzt ein erfahrener Anleger bin, der vielleicht schon ein paar Euro mehr auf der hohen Kante hat, dann sind jetzt die Ordergebühren, die ich bei einem klassischen Online-Broker habe, die oft bei 10, 15 Euro pro Order liegen, das tut dann weniger weh. Wenn ich jetzt aber weniger Geld zum Anlegen habe und nur für 100, 200 Euro zum Beispiel Anleihen kaufen möchte, dann tun diese 100 Euro weh, zumal diese 10 Euro weh, zumal ich ja auch in diesen Losgrößen oft keine Anleihen kaufen kann. Die Frage kam ja auch öfter rein. Ja, ich sehe hier gerade, ich kann die und die Anleihe nur für 10.000, 100.000 oder was weiß ich kaufen.
Die Stückelungen sind meistens sehr groß, ja, zum Teil. Ja.
Genau, eben. Das hat viel mit Regulatorik zusammen. Und mittlerweile gibt es auch immer mehr Anleihen, die ich auch mit kleineren Losgrößen kaufen kann. Aber trotzdem ist es so, dass ein großer Teil des Anleiheuniversums halt immer noch für den normalen Privatanleger nicht erreichbar ist, schlicht. Ja. Und da kommen wir halt zur großen Frage der ETFs, oder?
Zu Anleihen-ETFs, ja, die gibt's ja schon deutlich länger tatsächlich. Die bündeln sehr viele Anleihen in einem Fonds, was natürlich erstmal irgendwie ganz cool klingt, weil dadurch kann ich natürlich das Risiko nochmal deutlich breiter streuen. Ich kann auch ein wenig.
Wie bei Aktien im Prinzip.
Wie bei Aktien, ganz genau. Ich kann auch ein wenig mehr Risiko eingeben bei einzelnen Anleihen in der Hoffnung, dass ich da eine bessere Rendite bekomme. Allerdings muss man eben, wie du am Anfang schon gesagt hast, irgendwie auch verstehen, wie die Dinger funktionieren. Also wenn sich eben das Zinsumfeld dreht, wie in den letzten Monaten gesehen, kann es eben sein, dass so ein alter ETF da erst einmal abschmiert, weil die alten Anleihen eben erstmal noch weiterlaufen.
Genau, und das ist halt so diese unterschiedliche Konstruktion, die wir haben. Bei einer einzelnen Anleihe ist es, auch wenn es viel komplexer ist als eine Aktie, dann doch etwas einfacher gestrickt als ein Anleihe-ETF. Weil da ist es so, der Anleihe-ETF an sich, der hat keine feste Laufzeit. Ich kaufe einen ETF, da sind zum Beispiel US-Staatsanleihen mit ein- bis zweijähriger Laufzeit drin. Ja, aber die darin enthaltenen Anleihen zum Beispiel wiederum, die haben eine feste Laufzeit. So, und wenn jetzt diese Laufzeit unterschritten wird, dann fliegt diese Anleihe aus dem ETF raus, egal wie der Kurs steht. Heißt also, da wären dann womöglich halt auch Verluste innerhalb dieses ETFs halt realisiert. Und du hast es ja schon gerade gesagt, wir haben ja im letzten Jahr gesehen, wie krass die Anleihen runtergegangen sind. Das war ja noch stärker als im Aktienmarkt tatsächlich. Also viele Anleihen und Anleihe-ETFs haben halt locker 18-20% an Wert verloren. Und das ist natürlich umso bitterer, wenn man bedenkt, dass viele sich ja Anleihen schon so als Sicherheitsbaustein ins Depot geholt haben.
Wurden ja auch von vielen Anbietern genauso verkauft, tatsächlich. Das war ja das Bittere. Und das Schwierige ist eben auch für Anleger häufig, dass man nicht genau transparent sieht, was da jetzt alles in diesem ETF drin hängt. Also muss man sich sehr, sehr genau informieren, um zu wissen, okay, sind das jetzt langlaufende Anleihen, wie ist es verteilt, das Risiko, wie schnell wirken sich jetzt eine Änderung des Marktumfelds aus und im Zweifelfall, wenn das Ding jetzt irgendwie 10% abgerauscht ist, wann dreht sich das wieder im besten Fall? Muss ich da jetzt irgendwie Jahre einplanen oder Monate? Also es ist auf den ersten Blick, klingt es sehr einfach, man sollte es aber dann wirklich verstanden haben, ansonsten die Regel von Warren Buffett, was ich nicht verstehe, das investiere ich nicht, das sollte man sich, glaube ich, hier auf jeden Fall merken.
Genau, und wie du gerade sagst, ich weiß oft nicht, was drinsteckt. Das ist gerade ja bei Unternehmensanleihen teilweise ein Problem. Also wenn man da zum Beispiel mal so eine Hochverzinsten-Bereich geht, also Unternehmensanleihen, die mehr Zinsen nochmal abwerfen als gewöhnliche, da sollte man sowieso ja schon mal etwas mehr drauf gucken, aber da sollte ich dann auch ganz in Detail reinschauen, was ist in diesem Bond-ETF enthalten, weil teilweise sind da auch dann Unternehmen drin mit einem Rating von C oder noch schlechter, also wo die Ratingagenturen sagen, okay, das ist jetzt nicht so Investment-Grade. Manche haben sogar Junk-Bonds.
Das ist kurz vor Ramsch.
Genau.
Oder Müll ist eigentlich also schon Ramsch, ja.
Muss ich mich dafür entscheiden, ob ich mir den Müll ins Depot holen möchte. Und da muss ich also etwas detaillierter drauf schauen. Ich würde niemals auf die Idee kommen als Anleger, zumindest nicht als Otto-Normal-Anleger, der nicht zu sehr ins Risiko gehen möchte, und mir so eine Müllaktie oder so eine Müllanleihe ins Depot holen. Aber über den Hebel ETF fällt mir das weniger auf. Ich meine, klar, da hast du auch wieder das Ding, du bist breit gestreut. Sogar wenn jetzt eine Anleihe ausfällt, dann fangen die anderen es auf. Es schlägt nicht so krass durch wie bei einer einzelnen Anleihe. Aber das Ding ist nun mal, ich weiß nicht unbedingt direkt, was drin ist und muss da deutlich mehr recherchieren, was so. Vielleicht dem ETF-Anleger, der eigentlich so ein Rundum-Sorglos-Portfolio haben möchte, nicht ganz zuträglich ist.
Genau. Aber es gibt eine gute Möglichkeit, diese Risiken auch einfach zu umgehen. Und wenn man trotzdem dann relativ hohe Zinsen kassieren möchte, kann man sich eben mittlerweile auch einfach nur Festgeld sichern tatsächlich. Philipp, das ist ein Spezialthema, da hast du ganz viel dazu geschrieben.
Genau, weil es auch so beliebt ist. Vor allem, vielleicht sollten wir da etwas vorschalten, das Thema Tagesgeld ist ja vor allem sehr, sehr beliebt. Und da haben uns auch sehr, sehr viele Fragen zu erreicht. Jetzt sehen wir hier Tagesgeld, jeden Tag steigen da die Zinssätze bei manchen Banken. Was soll ich da jetzt tun, ist die große Frage, die sich gerade viele stellen. Und zwar auch vollkommen berechtigt. Also momentan sind wir halt bei einem Zinsniveau von bis zu 4%. Das war ja auch vor ein paar Wochen.
Über 4%.
Über 4, ja, beim Tagesgeld meine ich jetzt. Genau, da sind wir momentan, ist der Marktführer da ja tatsächlich auch wieder Trade Republic. Mhm. Gut, die sagen halt, wir bieten kein Tagesgeld an, sondern verzinsen einfach die Kundeneinlagen. Das ist regulatorisch ein bisschen was anderes. Mir als Anleger ist es am Ende des Tages aber egal, solange ich meine 4% bekomme, um ehrlich zu sein. Genau, und dieses Zinsniveau, das ist halt sehr unterschiedlich. Also die 4% habe ich dort, aber das ist der einzige Anbieter bisher, wo ich das ohne irgendwelche Sternchen habe, weil die meisten offerieren dieses Tagesgeldniveau halt erst oder nur für bestimmte Kunden, heißt also für Neukunden oder halt zeitlich befristet.
Für wenige Monate. Das heißt, man muss dann Zinshopping betreiben, was ich jetzt eher den meisten nicht empfehlen würde, weil sonst ist das wirklich ein Fass ohne Boden. Man muss alle paar Monate die Bank wechseln und nach den besten Zinsangeboten hinterher hoppeln. Das ist sehr frustrierend.
Hat da auch jemand gefragt, ob ich jetzt auf einmal die Bank wechseln soll, weil der Anbieter XY den Tagesgeldzinssatz angehoben hat und er selber halt noch bei 1, irgendwas Prozent halt rumschwirrt. Es ist immer mit Aufwand verbunden, geht aber uns, das interessiert halt auch viele, ja, wenn ich jetzt ein neues Konto irgendwo öffne, wird da die Schufa nicht skeptisch und kriege ich dann irgendwann Probleme? Nee, tatsächlich nicht. Beim Tagesgeld ändert sich der Schufa-Score nicht, aber wie du sagst, es ist trotzdem mit irre viel Aufwand verbunden und ein Fass ohne Boden. Ja, da hast du vollkommen recht, weil momentan ist es so, dass gefühlt jeden Tag halt irgendeine Bank mit neuen Zinskonditionen um die Ecke kommt.
Trotzdem finde ich, dass man jetzt, wenn die Hausbank immer noch keine Zinsen bietet oder nur 0,5 oder so, was ja immer noch sehr, sehr viele Banken leider tun, kann man denen schon mal die rote Karte zeigen und erkennen lassen, dass man das sich nicht mehr bieten will und eine Bank suchen, die vielleicht dann konstant 2,8-3% bietet auf Tagesgeld. Das finde ich einen ganz guten Kompromiss.
Aber jetzt war auch eine Frage, die sehr oft reinkommt. Gut, Leute, jetzt habt ihr viel über Anleihen geschrieben, wir haben auch viel über Anleihen gesprochen, aber das Zinsniveau, das ich ja mit dem Tagesgeld kriege, unterscheidet sich ja oft nicht so sehr von dem, was ich bei Anleihen kriege. Also ich kriege zum Beispiel ja bei einer US-Staatsanleihe mit 10-jähriger Laufzeit momentan 4,4%. Das ist nett, aber unterscheidet sich ja von dem, was ich beim wirklich flexiblen Tagesgeld kriege, nicht sonderlich. Also wenn ich bei einer Trade Republic bin oder bei anderen Banken, die es zumindest mit einer gewissen Laufzeit halt mit 4% verzinsen, ist der Unterschied für die 10-jährige Bindung halt nicht so krass. Und da fragen viele, ja, warum soll ich denn jetzt raus aus dem Tagesgeld und rein in Anleihen oder Festgeld, das ja auch über eine bestimmte Laufzeit geht. Aber da gibt's ja schon eine gute Antwort drauf, oder Felix? Warum es jetzt gerade jetzt lohnen könnte, rüberzugehen?
Auf jeden Fall. Vielleicht nur einen Schritt zurück, Philipp. Entschuldige, weil eine Frage im Chat reinkam. Mit den amerikanischen Staatsanleihen hast du natürlich noch ein weiteres Risiko, nämlich das Wechselkursrisiko. Hier war die Frage im Chat, ich muss mal kurz ablesen. Also Wechselkurs hat sich in den letzten Wochen ja eher für den Euro entwickelt. Ob wir denken, dass es nur ein vorübergehender Trend ist oder dass er nachhaltig ist.
Ja, genau. Das ist halt was ich auch als Anleger immer im Blick haben muss. Es gibt halt, wenn ich als Euro-Anleger unterwegs bin und dann Dollar-Staatsanleihen kaufe, dann hast du halt ein gewisses Wechselkursrisiko und davon bin ich dann halt am Ende des Tages betroffen. wie es sich entwickelt. Ich bin jetzt kein Währungsexperte, um das zu sagen, aber man sollte es auf jeden Fall im Blick halten und sich schon darauf einstellen, dass es meine Rendite teilweise auffressen kann oder zumindest daran nagen kann. Das haben wir auch im Aktienbereich. Wenn man sieht, okay, ich habe eine jährliche Rendite mit dem MSCI World von 12% und in Euro gerechnet ist es weniger, das sollte ich halt wirklich wissen. Und wenn ich das Währungsrisiko ausklammern möchte, dann sollte ich dann vielleicht eher in zum Beispiel Euro-Anleihen gehen, wo ich zumindest dieses Risiko nicht habe, dann minimiere ich etwas. Also ich habe dann immerhin nur noch ein Kursrisiko, wenn ich sage, okay, ich steige wahrscheinlich oder vielleicht vor der Fälligkeit aus, aber zumindest nicht dieses Währungsrisiko, was ich sowieso habe, auch wenn ich diese Anleihe bis zur Fälligkeit halte. Also das sollten Anleger auf jeden Fall da im Hinterkopf haben. Aber nochmal zurück jetzt auch zum Thema, warum soll ich jetzt noch Anleihen kaufen oder Festgeld, wenn es doch auch für Tagesgeld so hohe Zinsen gibt. Und das liegt ja ziemlich auf der Hand eigentlich, weil Tagesgeld kann sich halt immer relativ schnell ändern. In vielen AGBs steht ja zum Beispiel, ja, dieses Niveau gibt es dann halt bis auf Weiteres. Heißt also sozusagen das Zinsniveau auf dem dementsprechenden Niveau ist. Aber ja, wir sehen jetzt gerade, auch wenn die Zinssorgen momentan wieder so anschwelen, wie wir an den Märkten sehen, aber so das Ende der Fahnenstange bei den Zinsen scheint ja so allmählich erreicht. Und das trifft mich dann halt auch als Tagesgeldanleger.
Genau, also hängt jetzt in dem Fall mit der EZB zusammen, die angekündigt hat, eher eine Zinspause einlegen zu wollen. Also ich glaube, viel Luft nach oben ist auch jedenfalls nicht mehr. Was eben bedeutet, ja, dass bei den Zinsen jetzt mittlerweile der Gipfel oder ein Plateau erreicht ist auf alle Fälle. Also viel mehr nach oben wird da wohl nicht mehr passieren in den nächsten Monaten.
Also auf 6% Tagesgeld wird es eher nicht springen.
Würde ich jetzt nicht unbedingt drauf wetten, was auch irgendwie für uns schlecht wäre, weil das heißen würde, dass die Inflation weiterhin sehr, sehr hoch bleibt. Also am Ende des Tages haben wir dann vielleicht mehr Tagesgeld, aber trotzdem nicht mehr im Geldbeutel. Also das ist immer so eine Abwägung.
Darf man ja auch nicht vergessen, sollte man vielleicht auch noch erwähnen, dass diese 4% oder was auch immer ich an Tagesgeld kriege, ja erstmal nur die nominale Rendite ist. Und so nach Abzug der Inflation, also die Realrendite, bin ich halt oft immer noch halt im Minus oder gerade mal eben so plus minus null.
Immerhin besser aber als 0% Zinsen zu bekommen und Inflation ist Absolut. Jetzt halt leider so die Abdeckung, die man treffen muss. Trotzdem jetzt wieder zurück zu dem Zinsplateau. Also ich finde das aktuell schon eine Überlegung wert. Das Geld, was man möglichst sicher anlegen möchte, das heißt, von dem man auch weiß, ich brauche es in 2-3 Jahren erst wieder, kann man jetzt, oder also könnte man sich gut überlegen, es in Festgeld zu investieren, zu einem, sagen wir mal, 4% Zinssatz festgeschrieben auf die 3 Jahre, wie gesagt, da macht man aktuell, denke ich, wenig falsch.
Genau, ich habe da den großen Vorteil, dass ich mir dieses hohe Zinsniveau jetzt sichere. Das muss jetzt nicht heute oder morgen geschehen, weil so ein bisschen was wird bestimmt noch kommen, gerade beim Festgeld, wo ja die Differenz zum Tagesgeld jetzt nicht so bahnbrechend groß ist, um ehrlich zu sein. Aber wenn ich jetzt hingehe und mir eine Festgeldanlage sichere für 2 Jahre, 5 Jahre, was auch immer, habe ich halt auch in 5 Jahren noch dieses Zinsniveau, auch wenn wir dann wieder in der Niedrigzinsära sein sollten, um mal im Konjunktiv zu bleiben.
Was wir hoffen zumindest. Ja,
das ist was manche hoffen. Also der typische Sparer ist, glaube ich, gerade ganz glücklich darum, dass er endlich mal wieder Kohle auf dem Konto kriegt und dass Aktien auch nicht mehr alternativlos sind. Das haben wir auch gesehen.
Das stimmt, ja. Das ist sehr erfrischend natürlich auch für uns als Finanzjournalisten, finde ich, dass man jetzt hier wieder
endlich mal was Neues,
eine größere Bandbreite hier bespielen kann an Möglichkeiten. Ja.
Genau, aber ich glaube, das kann man nochmal ganz gut zusammenfassen, dass jetzt so langsam so die Zeit gekommen ist, um vom flexiblen Tagesgeld so allmählich Stück weit etwas in festverzinsliche Anlagen umzuschichten, wie Anleihen, gerade viel drüber gesprochen, oder halt auch Festgeld.
Wenn man weiß, dass man dieses Geld nicht braucht. Also bitte nicht irgendwie die letzten Ersparnisse jetzt in Festgeld investieren und dann irgendwie in die Röhre schauen, wenn die Waschmaschine ausfällt. Das wäre sehr, sehr ärgerlich.
Dann doch lieber beim Tagesgeld bleiben. Da habe ich es flexibel, passiert nichts mit. Auch im Falle einer Bankenpleite ist mein Geld gesichert bis 100.000 Euro sowieso. Und in Deutschland sind viele noch über die erweiterte Einlagensicherung abgesichert. Also der Otto Normalkunde braucht da erstmal nichts zu befürchten.
Und bitte nicht das Geld ins Kopfkissen stecken, weil da wird es auf jeden Fall weniger wert aktuell.
Genau, und ne, wie gesagt, Girokonto bringt auch noch nicht so viel, da ist ein Tagesgeldkonto auf jeden Fall mittlerweile so ein Must-Have irgendwie. Aber gehen wir doch jetzt mal auf den zweiten Themenkomplex. Ne? Also wie gesagt, zum Thema Zinsen, Tagesgeld, Anleihen kamen unfassbar viele Fragen rein. Etwas weniger tatsächlich dann zum Thema Aktien, aber trotzdem ist das ja ein Blick wert, auch weil da viele Fragen natürlich reinkommen und allgemein für eine ausgewogene Geldanlage, da gibt's, führt am Aktienmarkt ja immer noch keinen Weg vorbei. Die höchsten Renditen erzielt man nun mal mit Aktien. Also im Durchschnitt der letzten 150 Jahre oder so gab es 6,5% auf Aktien. Auch wenn man die ganzen eher schlechten Jahre mal mit einrechnet. Also ohne Aktien wird schwer, um mal einen anderen bekannten Podcast zu zitieren. Und eine Frage, die das ein oder andere Mal durchaus reinkam, war, ja, wann ist denn der perfekte Einstiegszeitpunkt? Felix, kannst du jetzt sagen, springt morgen alle um 11.30 Uhr bitte in den DAX rein?
Schön wär's, ja.
Dann wärst du jetzt nicht hier, oder?
Im Rückblick hätte ich natürlich jetzt sagen können, der Corona-Crash wäre eine super Einstiegsmöglichkeit gewesen. Da sind die Kurse zwischenzeitlich um 50% abgeschmiert. Wenn man da diese Talsohle erwischt hätte und dann gesagt hätte, jetzt packe ich hier mein Geld rein, das wäre bis heute ganz gut gelaufen tatsächlich. Aber auch da war eben die Frage, wie weit stürzen die Kurse noch ab und wann steigen sie wieder? Also diesen perfekten Zeitpunkt zu erwischen, oh, das klappt den wenigsten, und auch den wenigsten klappt es eher mit Zufall als jetzt mit viel Wissen, würde ich jetzt mal mich ein wenig rauslehnen. Das ist ganz, ganz schwierig, diesen perfekten Einstiegszeitpunkt zu finden. Die gute Nachricht ist, muss man aber eigentlich auch gar nicht, Philipp.
Also, ne, du hast gerade Corona erwähnt, da war ich gerade so im Volontariat, Ende des Volontariats dann irgendwann, und ich so...
Da war nicht so viel Geld auf dem Konto.
Ja, ich habe vorher schon hier im Haus gearbeitet, dementsprechend war ein bisschen was man hätte anlegen können und vielleicht auch soll im Rückblick, aber das ist halt immer schwierig, den richtigen Einstiegszeitpunkt zu erwischen. Ich bin dann etwas später eingestiegen, als die Kurse schon ein bisschen gelaufen waren, aber immerhin, es zeigt halt nochmal, ja gut, es gibt halt nicht den perfekten Einstiegszeitpunkt. Das Wichtigste ist, glaube ich, was man sagen kann, einfach mal machen. Also ja. Hauptsache
nicht
man steigt.
Abwarten auf irgendeinen perfekten Einstiegszeitpunkt, da vertrödelt man Zeit und verliert am Ende auch Geld.
Genau, eben. Weil wir haben gesehen, dass sogar nach dem schlimmsten Börsencrash es bisher immer wieder hochging. Ich meine, ja, man muss auch da wieder sagen, vergangene Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. So die Anleger der Telekom-Aktie, die werden es erlebt haben, wenn man Anfang der 2000er eingestiegen ist. Da sind wir immer noch nicht angelangt. Aber das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Und das war auch eine Frage, die sich viele gestellt haben. Ja, wie steige ich denn überhaupt am Aktienmarkt ein? Also wenn ich an die Generation meiner Eltern denke, die mittlerweile alle keinen Bock mehr auf die Börse haben, die haben halt sich vor allem auf einzelne Titel fokussiert. Der neue Markt, ne? Ich habe gerade schon den Telekom erwähnt, ganz, ganz viele komische Internetbuden, die allesamt dann in der Versenkung verschwunden sind. Ne? Also da hat man sich sehr, sehr auf einzelne Werte fokussiert und damit habe ich halt nun mal ein größeres Risiko. Und mittlerweile, und das sieht man ja auch bei der heutigen Anlegergeneration, gehen ja viele eher darauf, auf einen breit gestreuten ETF zu setzen. MSCI World zum Beispiel wird viel ein Begriff sein, also das Weltaktienportfolio. Und das ist halt so die beste Variante, um halt mit wenig Aufwand am Kapitalmarkt einzusteigen.
Genau, also man braucht eine Basis, wie du jetzt schon gesagt hast. Also am besten nimmt man einen ETF, der sehr, sehr viele Unternehmen bündelt. Da kann man jetzt MSCI World nehmen, man kann einen MSCI World Socially Responsible nehmen, da kann man ein wenig Unternehmen aussortieren. Das ist ein wenig dann individuell die Frage, wie man es machen möchte. Aber man braucht einen sehr breit streuenden ETF, um den man dann drumherum, das ist der sogenannte Core-Satellite-Ansatz, dann weitere Investment tätigen kann in spezifische Branchen oder eben auch dann Einzelunternehmen.
Ja, und da gibt's, wie gerade schon gesagt, die Möglichkeit, neben diesem Core Satellite, also neben diesem Kern, den man hat in Form des ETFs, natürlich auch noch einzelne Aktien zu kaufen, wo man denkt, okay, hier kann es jetzt tatsächlich abgehen, hier ist eine Mehrrendite zu erwarten. Man muss sich aber im Klaren sein, dass es auch im Gegenteil münzen kann und ich dann halt meine Gesamtperformance nach unten ziehen kann. Dementsprechend sollten halt diese kleinen Satelliten nur so einen kleinen Anteil am Portfolio ausmachen. Man sagt immer so, dass dieser Kern, also in dem Fall der Welt-ETF, so 80% des Portfolios ausmachen sollten und halt alles drumherum 20%, wobei jetzt die Satelliten nicht mehr als 5% des Portfolios einnehmen sollten. Und worauf man auch achten muss, jetzt nehmen wir mal an, ich hätte gesagt vor einem Jahr, boah, Nvidia wird jetzt aber ein toller Satellit in meinem Portfolio. Packe ich 5% auf, mittlerweile wäre daraus ein bisschen mehr geworden, weil der Kurs ja so unfassbar durch die Decke gegangen ist. Heißt also, ich habe am Ende des Tages dann ein Ungleichgewicht im Depot. Genau. Da müsste ich also hingehen und wieder ein sogenanntes Rebalancing durchführen und halt wieder die ursprüngliche Gewichtung herstellen. Ist ein bisschen aufwendig, aber man möchte bei seiner Anlagestrategie bleiben.
Reicht aber, wenn man das einmal im Jahr durchführt, so ein Rebalancing. Man muss ja jetzt nicht wöchentlich draufschauen, was ich ohnehin niemandem empfehlen würde, zum Einstieg zu sehr in das Aktienportfolio reinzuschauen. Das macht eher schlechte Laune und bringt Unsicherheit. Ich bin eher so ein Fan davon, alle 4 Wochen mal reinzuschauen, wie es entwickelt hat und dann möglicherweise nochmal nachzujustieren. Aber auch der klassische Rat für Anfänger, bitte nicht zu viel traden am Anfang, besser sich auf weniges konzentrieren und das dann eben auch erstmal liegen lassen. Denn am Ende ist es eben auch der Faktor Zeit, der die Rendite bringt.
Genau, erstens hin und her macht Taschen leer. Ne? Also Ordergebühren habe ich so oder so, wenn ich viel trade. Und natürlich, wenn ich ein Depot habe mit 30, 40, 50 Werten, also keine Ahnung, ich würde es zeitlich nicht hinbekommen, um ehrlich zu sein. Es gibt Fondsmanager, die sowas machen, die den ganzen Tag nichts anderes tun und das in seiner Freizeit. Da muss man wirklich Börse zum Hobby gemacht haben, um da irgendwie klarzukommen.
Genau, die meisten schaffen das nicht, vor allem mit Familie, Kindern und so im Nebenher. Das sollte man sich auch nicht zu viel vornehmen und vor allem sollte man auch nicht denken, dass man unbedingt jetzt viel schlauer ist als ein Fondsmanager oder eben der ganz breite Markt. Das ist eben
ja, genau. Ich meine, siehst du ja auch, dass viele Fondsmanager auch vom Markt geschlagen werden, was sehr traurig ist, weil ein Fondsmanager in der Regel halt teurer ist als ein normaler ETF.
Ganz genau. Unsere Altersgruppe, Philipp, ist da am meisten gefährdet, habe ich gelesen. So ab 30, 30, 40 würde man sich am meisten an der Börse zutrauen und dann eben leider auch eine recht eher schlechte Rendite im Durchschnitt erzielen. Also müssen auch wir selber
Glück,
aufpassen.
Ich bin 29, ich bin noch nicht gefährdet.
Ja, das geht schneller, als du denkst mit dem Preis.
Jetzt kam auch wieder im Chat eine sehr spannende Frage rein, wie ich finde. Und zwar zum Thema erneuerbare Energienaktien. Die sind ja auch sehr, sehr beliebt. Wir haben ja im letzten Jahr gesehen, dass das ganze Thema Energie hochgekocht ist. Wir erinnern uns an den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, der ja immer noch tobt. Und in der Folge sind halt die Börsenbewertungen von auch von Unternehmen, die halt im Themenfeld erneuerbare Energien unterwegs sind, ziemlich durch die Decke geschossen. Das betrifft auch natürlich auch irgendwie eine Shell, eine Total, also die ganzen Ölkonzerne, die eher weniger mit Nachhaltigkeit am Hut haben, auch wenn sie sich momentan so geben. Und momentan sehen wir wieder, dass halt die Kurse von vielen Unternehmen aus diesem Bereich halt ziemlich nach unten gegangen sind. Also der Clean Energy ETF zum Beispiel ist so einer der bekanntesten. Der hat echt deutlich verloren. Auch einzelne Unternehmen aus dem Bereich, 7C Solarparken zum Beispiel, hat auch dramatisch verloren. Ja, und da sieht man halt, dass so diese große Sorge vor ewig hohen Energiepreisen ziemlich gewichen ist. Also wir sehen ja auch an der Börse, dass die Futures, also Terminkontrakte zum Beispiel auf Gas, auf Strom und so weiter auch runtergegangen sind und das spiegelt sich allmählich halt in den Kursen wieder. Das Ganze kam ja auch, als die Strompreisbremse kam, sind die Kurse auch schon runtergegangen und ja, man muss sagen, das sieht man halt bei diesen Aktien, bei diesem ETF immer wieder. Der hat halt immer so Hochphasen, wo halt mal die Kurse durch die Decke gehen, dann geht's wieder krass runter, dann geht's wieder krass hoch. Ist halt ein ziemlich zyklisches Thema. Und ja, die Frage ist, was ist da langfristig zu erwarten? Ja, man kann natürlich sagen, dass der grüne Umbau der Wirtschaft, der kommt. Wir sehen ja auch in Deutschland, wir wollen weg von fossilen Energieträgern hin zu erneuerbaren. Davon profitieren die natürlich langfristig. Was an der Börse passiert, werden wir natürlich erst sehen. Das kann man natürlich nur, man kann nicht in die Glaskugel leider schauen. Aber vor diesem Hintergrund kann man bei Kursrücksetzern vielleicht ganz optimistisch sein. Muss natürlich bei jedem Unternehmen nochmal dezidiert gucken. Aber mal so sagen, wer jetzt von dem Jahr zum Höchststand eingestiegen ist, ja, das war ganz schön blöd im Rückblick. Gerade schon gesagt, Einstiegszeitpunkt schwierig abzuschätzen. Aber jetzt, wo die Kurse wieder runtergegangen sind, um mit dem Blick darauf, dass in Zukunft das Thema erneuerbare Energien immer wichtiger wird, könnte sich da vielleicht was abzeichnen.
Genau, also langfristig halte ich solche Investments schon sehr zukunftsfähig tatsächlich, weil wir sehen ja jetzt schon längst, die Ausbaupläne haben jetzt massiv angezogen, also in Deutschland, in Europa. China baut so viele Solarzellen wie keine ganze restliche Welt zusammen. Also da geht gerade unfassbar viel ab tatsächlich. Dieser Rückschlag, das ist ein gescheite Watschen auf Bayerisch gesagt, war jetzt schon sehr, auch ein wenig überraschend tatsächlich in dieser Form. Aber ich denke, langfristig ist dann noch deutlich wieder Aufholpotenzial da. Und ich finde, man muss schon auch in diese Zukunftstechnologien investieren. Es ist eben so, dass es meistens kleine Unternehmen sind. Bis jetzt, die sind noch nicht so etabliert. Das heißt, die schwanken noch ein wenig. Die müssen ihr Geschäft erstmal aufbauen. Das heißt, es gibt eben auch deutlich mehr Rückschritte am Anfang. Aber wir sehen jetzt auch ein paar Unternehmen, die sich schon etablieren konnten. Und die, denke ich, in den nächsten Jahren auch eine gute Rolle spielen werden am Markt.
Genau. Was ja auch so eine Frage war, die sich viele gestellt haben. Da kommen wir wieder zum Thema Anleihen so ein bisschen. Und zwar dieses 70-30-Portfolio. Das wurde ja über viele Jahre halt propagiert, als das ist das perfekte Portfolio für den Anleger. Zur Erklärung, das heißt halt, 70% des Depots steckt in Aktien und 30% in Anleihen. Die Idee, die dahinter steckte, war, okay, Aktien sind alternativlos, bringen am meisten Rendite. Aber ich sollte immer noch diesen Sicherheitsbaustein in Form von Anleihen haben, weil, das hat halt die Historie gezeigt, wenn die Aktienkurse nach unten gehen, dann gehen die Anleihekurse nach oben. Aber manchmal macht die Historie auch Ausnahmen und das haben wir halt im vergangenen Jahr gesehen. Da sind ja beide nach unten gegangen. Also die Zinswende kam, Anleihekurse gingen drastisch nach unten und halt auch die Aktienkurse. Und da muss man sich die Frage stellen allgemein, ja, ist denn das noch zeitgemäß, 70-30? Felix, Blick in dein persönliches Portfolio. Bist du Kategorie 70-30 Portfolio oder sagst du, ja nee, alles auf Aktien, ich bin noch jung und verwegen?
Ja, ich bin tatsächlich kein großer Anleihen-Fan bis jetzt gewesen. Eben tatsächlich weil dieses Versprechen.
Bis nach dieser Folge.
Das bleibt abzuwarten. Aber nein, also dieses Versprechen eben, das eben gar nicht gehalten würde, gibt mir schon ein wenig zu denken tatsächlich. Also da jetzt strikt auf eine 70-30-Formel zu gehen, halte ich dann doch ein wenig sehr dogmatisch. Und langfristig, denke ich, tut man sich da viele Chancen eben auch nehmen, weil im Durchschnitt sind die Aktien einfach lukrativer. Und ja, ein wenig kommt mein Alter dadurch ja auch, spielt einmal im Alter einfach eine Rolle. Ich kann mir es aktuell leisten, auch mal einige Jahre zu warten, bis ich einen Crash ausgesessen habe. Deswegen bin ich fast 100% in Aktien aktuell investiert.
Was eine Aussage. Ich nicht. Nein, aber genau, vielleicht sollte man das auch nochmal sich vor Augen führen. Du sagst gerade, das Alter ist entscheidend. Und vielleicht würde ich es ergänzen und sagen, ja, die Lebensphase ist entscheidend.
Ja, genau.
Ne? Also wenn ich jetzt kurz vor der Rente bin und alles auf Aktien habe, und dann sind das vielleicht nicht irgendwelche solideren Aktien, wo weniger Kurzschwankungen zu erwarten sind, sondern so das heiße Eisen, was gerade an der Börse da geschmiedet wird, dann kann es auch nochmal krass runtergehen. Dann, wenn ich das Geld quasi gerade brauche, keine Ahnung, ich gehe in Rente, will eine Zusatzrente haben und brauche das Geld dann halt, das wäre so ein Zeitpunkt, wo ich dann vielleicht eher auf etwas sicherere Anlagen gehen sollte, wie eben Anleihen, Festgeld. Und wenn ich noch jung bin, hab noch mein ganzes Berufsleben.
Noch jung, sehr schön formuliert, Philipp, ja.
Ja, Felix, du bist auch in 10 Jahren noch jung, ne? Also das ist ganz klar. Ne, aber dann hast, wie du gerade schon gesagt hast, du hast einfach längere Zeit, um halt diese Verluste, möglichen Verluste, auszusetzen. Und das Ganze ändert sich auch nochmal. Also ich habe ja schon im Podcast das ein oder andere Mal erwähnt. Ich bin ja auch Vater geworden, heißt also, bei uns hat sich was getan. Die Anlagestrategie hat sich dann dementsprechend auch nochmal etwas geändert im Sinne von, ja, ich gehe dann doch etwas mehr auf Sicherheit. Dann hat man noch vielleicht ein eigenes Haus, muss ein Rücklagen bilden und kann die auch nicht anlegen. Ne? Also es kommt halt immer sehr auf die Lebensphase an, in der man sich gerade befindet. Deswegen kann man das nicht so starr sagen, ob ich jetzt 70% in Aktien, 80% in Aktien stecken soll.
Deswegen auch hier vielleicht wieder das Stichwort Rebalancing, ganz wichtig. Also es gibt eben nicht die eine Strategie, die jetzt quasi 50 Jahre lang durchzuziehen ist, dass man da sieht, man sollte schon ab und zu wieder kurz einen Schritt zurückgehen, sich das Depot anschauen, nachschauen, wie es sich entwickelt hat, wie die Gewichtung ist und dann eben entscheiden, ob das jetzt für die nächsten Jahre eben auch so weiter bespart werden soll oder ob man eine Änderung vornehmen möchte.
Genau. Und man sollte sich auch immer überlegen, kann ich diese Verluste überhaupt psychisch verkraften?
Also genau. Mal den Worst Case sich einfach ausmalen, hilft, denke ich, sehr, sehr gut, um mal zu wissen, okay, wenn da mein Portfolio sich halbiert im Wert, wie fühle ich mich dann? Und auf was muss ich dann vielleicht verzichten? Das ist eine ganz gute Regel.
Verzichten hoffentlich ja sowieso nicht. Ne? Ich meine, man soll ja sowieso nur das anlegen, wo man sagt, okay, das brauche ich jetzt nicht, um meine Lebenshaltungskosten zu decken, meine Waschmaschine, falls sie kaputt geht, zu ersetzen. Aber trotzdem, ne, das muss ich halt immer im Hinterkopf haben. Ne? Genau. Und vielleicht sollten wir jetzt nochmal ganz kurz zum dritten Themenkomplex kommen. Jetzt, wo wir schon so viel über reine Börsenthemen gesprochen haben, ne, wo wir uns mal ein bisschen mit dem Thema Immobilien nochmal auseinandersetzen wollen. So nach dem Motto, reißt die Hütte ab, jetzt noch ein Haus kaufen, ist das eine gute Idee? Und ja, du bist ja Mieter im schönen München. Ich habe in Duisburg ein Haus gekauft. Also wir sind da an unterschiedlichen Fronten gerade aktiv. Wir sehen ja auch, Mieten steigen immer weiter. Gleichzeitig sinken die Preise. Felix, überlegst du jetzt dir vielleicht eine schöne Immobilie in München zu kaufen, wo du hier bei der Vivo so ein Millionengehalt verdienst?
Wollte gerade sagen, vielleicht muss ich da erstmal noch ein neues Gehalt verhandeln. Aber ich finde es jetzt, also es ist eine spannende Phase bei Immobilien. Und ja, man sollte jetzt schon ein wenig darüber nachdenken, in den nächsten Monaten oder vielleicht auch erst im nächsten Jahr, vielleicht doch eine Immobilie zu kaufen, weil die Preise sind jetzt extrem gesunken, zum Teil um 20% in Großstädten. Und auch wenn die Zinsen natürlich noch relativ hoch sind, ist diese Phase, finde ich, schon spannend. Denn wir leben ja gerade, es wird gerade sehr, sehr wenig gebaut. Das heißt, langfristig wird das die Preise eben stabilisieren, eher in die Höhe treiben tatsächlich. Deswegen, trotz oder vielleicht gerade wegen dieser schlechten Marktstimmung, finde ich es eigentlich sehr, sehr spannend, sich mit Immobilien zu beschäftigen aktuell. Mhm.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Riskiere ich zu viel?
Ist das die richtige Entscheidung?
Bin ich zu spät dran?
Machen Sie Clarity AI zur Grundlage Ihrer Anlagenentscheidungen. Verwalten Sie Ihr Portfolio für nachhaltiges Wachstum unter Einhaltung von EU-Taxonomie, Offenlegungsverordnung oder BVI-Kriterien mit der ultimativen Mischung aus leistungsstarker KI und Branchen-Know-how. Reduzieren Sie Risiken und erreichen Sie Ihre Ziele auf der Grundlage von transparenten Fakten, nicht von Meinungen. Clarity AI, mit Technologie zu besseren menschlichen Entscheidungen. Besuchen Sie clarity.ai und starten Sie noch heute.
Da wurden wir auch gefragt, ja, ist denn jetzt der richtige Zeitpunkt? Auch da, richtigen Zeitpunkt, den gibt's auch beim Immobilienkauf nicht. Da spielen ja auch ganz, ganz andere Fragen nochmal eine Rolle als an der Börse. Ne, also da geht's ja eher um das Emotionale oft beim Hauskauf. Aber wir sehen halt, dass die Dynamik bei den Preisrückgängen jetzt momentan abnimmt. Heißt also, ja, die Preise sinken immer noch so leicht, aber halt nicht mehr so krass wie vor einem Jahr. Also so allmählich scheinen wir halt da so Preisboden zu finden. Gleichzeitig gehen halt die Zinsen nicht mehr krass durch die Decke und die werden jetzt auch nicht morgen oder so sinken. Also vielleicht ist da jetzt, auch wenn die Preise immer noch mancherorts hoch sind und die Finanzierung schwierig ist aufgrund der gestiegenen Zinsen, wir sind ja da auch bei um die 4%, billiger wird's wahrscheinlich erstmal nicht. Gerade, du hast erwähnt, Baukrise, kein neues Angebot. Die Lage wird erstmal da nicht besser für den privaten Hauskäufer.
Und natürlich, was sehr spannend ist, finde ich, gerade sind Bestandsimmobilien. Die sind eigentlich noch stärker im Preis gefallen wegen dem ganzen Thema energetische Sanierung. Da kann man, wenn man sich damit beschäftigt und auch ein wenig auskennt mit der ganzen Materie, gerade schon fast ein Schnäppchen machen, würde ich sagen, zumindest auf dem Land. Heißt aber wirklich, dass man sich daran...
Wenn man da leben möchte...
Das ist ja nicht so negativ hier, weil man im Land hier...
Nein, aber man hat ja oft dann weit zur Arbeit und so, ne?
Ja, mit der bleibenden Arbeit ist ja schon mit Homeoffice viel möglich.
Ja, stimmt.
Du hast doch auch einen kleinen Garten bei dir, also ich bitte dich.
Ja, aber ich wohne nicht auf dem Land, ich wohne im schönen Duisburg.
Also für mich als Münchner ist natürlich Duisburg sowas wie Land, aber das lassen wir mal an dieser Stelle, diese kleinen Geschichten. Trotzdem, Immobilien, Philipp, du bist wahrscheinlich froh, ein Haus zu haben im Moment, oder bist du...
Ja, auch wenn es ein von dir geschmähtes Bestandshaus ist aus den 80ern, das ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr zu dem Preis verkaufen könnte, zu dem ich es gekauft habe. Aber ja, das Thema energetische Sanierung ist da. Es wird halt auch in den nächsten Jahren erstmal wichtiger. Wir sehen halt, auch die EU möchte da mit Dämmvorschriften um die Ecke kommen, auch wenn unsere Bundesregierung da versucht, gegenzusteuern. Faktisch muss ich aber einfach eingestehen, ja, in den nächsten Jahren kommen Investitionen auf mich zu und das muss ich halt in meiner Finanzierung halt berücksichtigen. Ja, also ich muss halt wissen, okay, in 15 Jahren muss ich vielleicht mal die Heizung austauschen, sollte vielleicht mal ans Dach rangehen. Und das muss ich dann halt vom Kaufpreis oder vom Darlehensbetrag quasi abziehen, weil das sind Investitionen, die kommen nun mal auf mich zu.
Aber dafür musst du nicht Angst haben, dass dein Mieter dir 10% deine Mietsteigerung reinrückt oder vielleicht sogar noch mehr. Also ist natürlich auch ein Stück Freiheit, die du dir erkauft hast.
Das stimmt, richtig. Und das ist schon mal, glaube ich, ein ganz guter Stichpunkt, um die Folge mal so langsam zu beenden. Jetzt haben wir natürlich auch schon die ein oder andere Frage beantwortet, die zusätzlich noch reinkam. Leider können wir natürlich hier nicht jede Frage beantworten und auch manche Fragen, die im Vorfeld reingekommen sind, konnten wir nicht aufnehmen, weil es da zu speziell um eine einzelne Aktie ging. Und wir haben ja gerade schon gesagt, wir machen hier keine Anlageberatung und das wäre dann etwas in diesem Format dann doch etwas zu sehr doch in diese Richtung, so dass wir da nicht jede Frage aufnehmen konnten. Aber ich hoffe trotzdem, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer und auch liebe Leute, die hier bei LinkedIn sich die Mittagspause mit uns vergnügt haben, etwas mitnehmen konnten.
Genau, wir bedanken uns ganz, ganz herzlich. Wenn noch weitere Fragen kommen, ich glaube, wir können hier gerne im nächsten Monat nochmal so eine Sonderfolge einplanen, Philipp.
Unbedingt.
Ansonsten natürlich machen wir erstmal weiter wie gehabt. Jede Woche
kurz vor unserer 100. Folge wäre das doch was. Das ist doch schon in 2 Monaten oder so oder in 3.
Ja, kurz vor Weihnachten, glaube ich, ganz gut, oder?
Hey, ein großes Geschenk.
Sehr schön, okay.
Genau. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und...
Und fürs Zuschauen natürlich.
Und fürs Zuschauen natürlich. Jetzt sieht man endlich mal, wie hübsch wir sind. Genau. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, Düsseldorf aus Düsseldorf.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative. Mit der Fair Company Initiative zeichnet das Handelsblatt Unternehmen aus, die insbesondere Berufseinsteigern und Young Professionals ein faires, attraktives Arbeitsumfeld bieten. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.